Servus und habe die Ehre. Ich darf mich vorstellen, Andi Zaratnik, meines Zeichens lang gedienter Veteran in der österreichischen Musiklandschaft. Und als solchen ist man auf mich gekommen, als es darum gegangen ist, ob ich mir vorstellen könnte, durch 50 Jahre Austropop-Geschichte zu streifen. Und meine Antwort war, ja, eh klar. Und so freut's mich sehr, ab nun in unserem Podcastl auf Menschen zu treffen, über heimische Musik zu plaudern und überhaupt ein bisschen durch das, was gemeinhin Austropop-Geschichte genannt wird, zu flanieren.
Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man redet. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.
Jetzt sitzen wir hier im Havelka und feiern 50 Jahre Austropop. Legendärer Boden, legendäre Leute. Wir sind im Café Havelka. Bevor wir uns hier jetzt getroffen haben, so richtig zum Gespräch, haben wir draußen schon diskutiert, hat es den Nockerten jemals wirklich gegeben? Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es thematisieren. Zwar nicht heute, aber irgendwann einmal, es wird Zeitzeugen geben. Freue mich aber heute ganz besonders zum Thema 50 Jahre Austropop, Herrn Udo Huber zu begrüßen. Freue mich sehr. Dich lange nicht gesehen. Das letzte Mal, glaube ich, es muss auch schon 20 Jahre her sein oder 15.
Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, ich kann mich erinnern, weil wir haben einmal ein Hitparadenbuch gemacht miteinander. Und da habe ich.
Das ist schon länger her.
Ja, das war 2002. Und da war die Überschrift zu deinem Kapitel Udo Huber, es kann nur einen geben. Gemeint war das mit dem Mr. Hitparade. Und das bist du für mich nach wie vor, ja. Mr. Hitparade. Und wenn das zu mir manchmal wer sagt, weil das ja eigentlich auch mein Beruf ist, sage ich immer, das um Gottes Willen. Es gibt nur einen, 656731.
656731, also es kommen mir heute noch Leute entgegen und schleudern mir diese Telefonnummer entgegen. Und interessant, welch eigentlich unnützes Wissen Menschen sich merken können. Aber ich glaube auch, sollte ich zum Beispiel jemals den Nobelpreis in Medizin bekommen, es gibt keinen Grund dafür, aber wird es heißen, Mr. Hitparade bekommt ihn, also. Und ich sage sehr wohl, es gibt schlimmere Schicksale. Das ist genauso wie der Pierre Brice hat auch viele andere Sachen gemacht, außer Winnetou gespielt, aber er war der ewige Winnetou.
Oder du bist Jahrgang 1955, ich sage das jetzt einmal so, im Bewusstsein des...
Das steht auf Wikipedia.
Ja, das ist nicht richtig.
Ich bin ein bisschen älter, aber es ist egal.
Man ist Überlebender, man kann als Zeitzeuge berichten, ja. Als lebender Zeitzeuge, weil die Geschichte der Popularmusik hört ja nicht auf, wenn man so will, hat sie, und das ist ja der Grund, warum wir da sitzen, vor 50 Jahren begonnen als Austropop, und auch darüber haben wir zuerst schon mal diskutiert. Für dich?
Ja, also ich muss nach wie vor sagen, ja. Ich würde 49 Jahre ansetzen, erst 2020. Ganz einfach, die Glocken war für mich damals als Jugendlicher, der auch noch in die Schule gegangen ist, kein besonderer Aufreger. Es war ein Lied, eigentlich relativ Oldstyle, es war der Brunner dabei, es war der Hans Salomon, es war nur auch ein großes Orchester dabei.
Wenn ich noch weiß, er kommt dann zu mir.
Ich als Jugendlichen, ja, es war halt ein Lied, es war halt im Dialekt gesungen, aber wenn ich Dialektlieder ansetze als Beginn des Austropop, die eben auch im Zusammenhang mit Gerhard Brunner stehen, dann kann ich gleich anfangen in den 60er, in den 50er Jahren, grandios, der Bundesbahn, Blues oder der geschufte Ferl. Und dann irgendwann, ebenfalls noch in der Schule, war der Aufreger da, wo wir darüber gesprochen haben. Hörst, hast du das gehört? Was ist denn das? Wer ist denn das? Wie heißt denn der? Ah, Ambros, Wolfgang heißt ja, der Hofer heißt das Lied. Also darum setze ich für mich persönlich den Austropop mit dem Wolferl an, the very beginning.
Da sind wir uns auch ziemlich ähnlich, weil für mich war das auch die musikalische Sozialisierung, muss ich sagen. Ich habe immer wieder gesagt, es ist eigentlich Glas feststellen zu dürfen, dass die sogenannte Genre, was eigentlich kein Genre ist, damit in dem Land identifiziert wird und auch als solches immer wieder in Erinnerung gerät, wenn es darum geht, dass einer im Rinnsal zertreten wird und dort liegt und die Hausgemeinschaft Richtung Selbstjustiz wandert. Ich meine, das unterscheidet uns ganz deutlich von vielen anderen.
Es war anders, vom Text her, von der Musik her.
Schau, da liegt der Leich im Rinnsal, das Blut in den Kanä. Erstes ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du den? Bei den zerschnittenen Gesicht kann ich das nicht sehen.
Du hast in deinem Leben, das damit begonnen hat, nach dem üblichen Studium und dergleichen. Ja, ich glaube, du hast Theaterwissenschaften studiert. Ne?
Ach, ach, ja. Nach der Matura im Sommer, okay, es gilt irgendwas zu tun, es gehört irgendwo ein Geld verdient und dann bin ich irgendwo ins Wum-Wum gekommen und dann war ich Barkeeper im Wum und ja. Da waren damals noch legendäre DJs, die sind aus England eingeflogen worden ins Wum-Wum und jemand denkt, das glaube ich nicht, der DJ verdient 20.000 Schilling im Monat, irre, ein Vermögen, toller Job.
Dann gab es ja den legendären Lipperl,
der Lipperl österreichischer war DJ. Die legendäre in Österreich, Wum-Wum und Kamera,
ja. Wann war das? 70er Jahre, ne?
Das war so 72, 73, 73, ja.
Kannst du dich erinnern an Mitglieder der österreichischen Szene, die sich dort herumgetrieben haben? Ich meine, es gibt ja vom Wolfgang, in den Nullerjahren ist erschienen dieses Wum Wum Vanilla Kamera, ja, dieses 7-Minuten-Meisterwerk.
Ich kann mich eigentlich nur an einen erinnern und das war der Wolfgang Ambros. Der ganz sicher im Wum verkehrt ist auch, ja. Und die, die dann was wurden, sind, habe ich damals ja noch nicht erkannt oder irgendwie hat man erkannt, das war halt ein normaler Besucher.
Österreichische Musikszene war damals für dich ein Thema, abgesehen jetzt vom Hofer und Konsorten?
Auch wieder so ein Jein, man hat ein bisschen was kennt, aber nicht viel, muss ich sagen. Ja, okay, da ist der erste Cornelius aufgekommen, da ist der Tanzer der erste aufgekommen, da war der Ambros. Ding darf man auch nicht vergessen, Arik Brauer, Anfang der 70er Jahre, hat eigentlich irgendwo eine Alleinstellung gehabt, aber den hat man eigentlich auch als Jugendlicher ganz gern gehört.
Wie du dann zu Ö3 gekommen bist, du hast ja dein Interesse für Musik mitgenommen zu Ö3 und dort deutlich weiterentwickelt, oder war das vorher schon so ein betonierter Sockel, so ein Fundament?
Ja, es hat mich immer interessiert. Ich meine, ich hatte und habe bis heute keine Berührungsängste mit jedweder Art von Musik. Ich habe überhaupt kein Problem. Und ich kann mich erinnern, wenn wir mit den großen Zehen unterwegs waren und das war irgendwie beschallt und da haben sie irgendeine Operette gespielt und ich habe gesagt, okay, das ist lustiger Witwe, dritter Akt, zweite Szene. Da ist mir halt die Lade runtergefallen. Wieso weiß Mr. Hitparade auch über eine Operette oder über eine Oper Bescheid? Ich habe jetzt in letzter Zeit auch einiges, muss ich sagen, über anderes Genre dazugelernt, weil ich ja auch auf Radio Burgenland moderiere und da halt doch auch jeder dritte Titel deutschsprachig sein soll. Also ich kenne mittlerweile auch Roland Kaiser.
Einmal Mr. Hitparade, immer Mr. Hitparade, aber mit den Charts hast du jetzt nur in irgendeiner Art und Weise zu tun?
Nein, habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun, außer ich mache doch ab und zu in meinen Radiosendungen die beliebtesten oder die größten Reggae, die größten Sommerhits etc. Also so gesehen, ja, ist es nicht ganz verloren gegangen. Aber mit den aktuellen Charts habe ich sehr wenig zu tun.
Man sagt dir ja, ein fotografisches Gedächtnis an die von dir moderierten Hitparaden nach, auch was Platzierungen betrifft.
Ich kann mich erinnern an manches, ja, danke.
Was war die erste Nummer 1, die du moderiert hast im Radio?
Die kann ich mich gut erinnern, das war Softcell mit Tainted Love und ich mache immer noch ab und zu Musikveranstaltungen, also 80er-Partys, 90er-Partys und sehr oft ist es die erste Nummer, wenn man sagt, okay, das war die erste Nummer 1, die ich als damals junger Hitparaden-Moderator angesagt habe.
Waren Österreicher in der Wertung?
Natürlich waren Österreicher in der Wertung, es waren viele Österreicher in der Wertung, ja, waren in der Wertung. Natürlich haben manche Österreicher die Kraft gehabt, sich zu organisieren oder ihre Leute zu organisieren und waren halt dann sehr, sehr weit vorn oder weiter vorne, als sie gewesen wären, wäre es nur eine reine Verkaufshitparade gewesen.
Es geht da jetzt nicht darum, irgendwelche Lieblingstitel herauszufinden, aber an was kannst du dich erinnern, was war prägend in dem Zusammenhang? Gab es Songs, die sich bis heute gehalten haben, deiner Meinung nach? Zum Beispiel Motorboot von KGB.
War irgendwie in der Erinnerung, ja, wenn wir damals eigentlich gesagt haben, ha, ist das eigentlich gut oder ist das nichts? Kann man das spielen oder kann man das nicht spielen? Dann haben wir gesagt, okay, das ist ja eigentlich sehr lustig, ein gewisser Minimalismus auch und eigentlich, ja, eigentlich ist es eine großartige Nummer, ja.
Was träume wie ein kleines Kind, Motorboot, an jeden Surfer lose hin. Motorboot, Motorboot, Motorboot. Gut, ich nur zur Not und es ist nicht so kommod. Motorboot, Motorboot.
Dauerboot. Genau, und die Steirer waren ja ziemlich angesagt, ich meine Hexen beispielsweise.
Das war zur Landesausstellung auf der Riegelsburg damals, ja. Echo. Alex Rehak hat das früher, Turning Point, hat es
genau
produziert, ja.
Ja, ja. Hexen haben,
Hexen ist eine typische One-Hit-Wonder in Österreich, ja, ist, ja. Ja, die Steiermark war damals überhaupt. Ich war viel in der Steiermark. Wir haben viel Veranstaltungen gehabt in der Steiermark. Wir haben viel große Szenen in der Steiermark gemacht. Am Anfang ja noch im Landesstudio Steiermark. Es hat damals das Theatercafé gegeben, wo nachher alle hingegangen sind.
Gibt's noch immer.
Auch ein, das Havelka von Graz eigentlich, wo alle hingegangen sind. Vornehme Menschen in der Nacht, auch zwielichtige Typen. Und ja, Steiermark war damals, die EAV hat es gegeben, Opus hat es gegeben, STS hat es gegeben,
ein Coco Band
hat es gegeben, die Kurt Glober Band hat es gegeben, etc., etc. Ja, und was haben wir dann eben nach diversen Veranstaltungen haben wir dann noch die Aftershow-Party im Theatercafé gemacht. Und ich weiß nicht warum, es war irgendeine Vereinbarung mit dem ORF. Wir haben den Udo Jürgens eingeladen gehabt in die großen Zehn. Ich war erstaunt, alle waren erstaunt. Wir haben ja immer einen Gast auch dabei gehabt, außerhalb der Wertung. Und das war in diesem Fall der Udo Jürgens. Und ein grottenschlechtes, asynchrones Video hat es dazu gegeben. Nachher war es großartig. Nicht wir, nicht der ORF, sondern der Udo Jürgens hat uns eingeladen ins legendäre Hotel Steirerhof, hat es, glaube ich, geheißen. Er hat sein Lieblingsessen gegessen, Kalbsgulasch, aber diszipliniert, ohne Nockerln, wegen der Linie. Wie ich gesagt habe, wenn er ohne Nockerln brauche ich ja kein Kalbsgulasch. Mhm. Okay, und dann hat der Udo Jürgens gesagt, pass auf, Udo und Udo gehen jetzt ins Theatercafé. Jetzt was? Gut, wir zwei sind wir gegangen ins Theatercafé. Und der Udo hat gesagt, da war die Frau Grete, auch eine legendäre Kellnerin im Theatercafé, hat gesagt, Grete, wir wollen jetzt eine Ruhe haben, wir wollen hier sprechen und du bringst jetzt bitte eine Flasche Wodka und so ein Viertelliter Zitronensaft. Wir haben dann, glaube ich, bis 6 Uhr früh, wirklich, es war eine große Flasche, diese Flasche Wodka ausgesüffelt, haben über Gott und die Welt gesprochen. Und es war für mich einer der schönsten Abende und war fasziniert von Menschen, Udo Jürgens. Und diesen Abend möchte ich nicht missen.
Udo und Udo im Theatercafé. Ja. Hitparade im Fernsehen. Da war ja nicht nur die Wertung, das war immer eine Monatswertung, sondern da gab es ja auch Gäste.
Da sind mir Gäste gegeben, die wir quasi eingeladen haben, wo dann meistens es Österreicher waren, um die Österreicher zu fördern. Wenn zufällig ein internationaler Star da war, Promotion Tour ist er natürlich auch hineingekommen und hat mir das auch benutzt. Wir haben eine Pilotsendung gemacht 1982. Damals habe ich gesagt, ich will eigentlich als Gäste die EAV, weil ich habe die schon gut gekannt. Die waren aber damals vor ihrem großen Höhepunkt und das war damals Tanz den Apokalypso. Und da haben wir eben im Studio das gedreht, hat es kein Video dazu gegeben und das war EAV, wie du das kennst, die haben die Ausstattung selber mitgebracht und großartig gemacht. Die EAV war damals nur wenigen bekannt. Ja, sie haben schon den Deutschen Kleinkunstpreis gehabt etc., aber in einer großen Masse habt ihr EAV nicht kennt. Ich habe schon kennt, weil auch wieder eine Geschichte, wo sich ein Kreis schließt. Ich habe einmal eine Jugendmesse, glaube ich 1980, ungefähr in Graz moderiert und irgendeiner der Co-Veranstalter war der Gerd Steinbecker. Und den Gerd Steinbecker habe ich auch wieder gekannt, weil ein Kollege, Statistenkollege aus der Volksoper, hat damals gesagt, du, ich habe einen Freund, der hat eine Single rausgebracht, kann der nicht einmal zu dir kommen oder dem Treffpunkt Studie 4 oder wo, kann man den nicht irgendwo präsentieren? Da habe ich gesagt, okay, schick ihn einmal ins Funkhaus, wie heißt der? Ja, der heißt Stony Becker. Und der Stony Becker war der Gerd Steinbecker. Und ich glaube, dieses Produkt, was er dann als Stony Becker gebracht hat, hat, keine Ahnung, 50 Stück verkauft.
Das war auf Englisch.
ja, auf Englisch. Stony Becker. Ja, und so habe ich den Gerd kennt und er hat damals die Jugendmesse organisiert. Daneben war ein Festzelt und da waren die Künstlerauftritte und da ist aufgetreten STS und die EAV. Da habe ich das erste Mal STS erlebt. Und war höllisch erstaunt, dass eben dieser Leadsänger von der Verunsicherung auch der ist von STS, weil der Gerd Steinbecker war in dieser Zeit der Leadsänger wieder der ersten allgemeinen Verunsicherung.
Und vorher war es der Wilfried.
Vorher war es der Wilfried.
Ja.
Und so waren immer wieder eben Österreicher in den großen Zehn zu Gast, um auch ein bisschen einen Kick zu geben, um ihnen zu helfen.
Aber das gab ja massive Publikumsreaktionen auf die Sendung. Ne? Das war ja echt ein Straßenfeger. Ne?
Naja, also, wenn ich so nachdenke, glaube ich, ohne es unbescheiden zu sein, dass es eine der erfolgreichsten Sendungen in der Geschichte des ORF war. Weil wir hatten noch 1989, das ist ja das, da ist das Geschichte schon 6 Jahre gelaufen, zweimal über 1 Million Einschaltquote. Da ist nur entweder Dallas oder Zeit im Bild drüber gegangen.
Mhm. Wie lange ist das gegangen mit der Fernsehhitparade?
Ja, genau 10 Jahre.
Und dann war es für dich vorbei? Man erkennt dich auf der Straße nach wie vor, weil das ja wieder, das ist Fernsehgeschichte geworden. Du, ich würde ein bisschen trotzdem gerne irgendwie so dein Gedächtnis anzapfen. Das geht jetzt nicht um irgendwelche Zahlen und Fakten oder Wochen, sondern einfach um Empfindungen, wenn du zum Beispiel hörst, Rucki-Zucki-Ballmann-Kombo. Was ist da die erste Gedankenbrücke, die sich auftut?
Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe den Ronny Orini sehr gut gekannt, weil der Ronny Orini auch teilweise bei Ö3 mitgearbeitet hat und seine damalige Freundin bei mir bei der Hitparade bei Hitwell mit auch mitgearbeitet hat und immer am Telefon gesessen ist und strichelnd gemacht haben, wenn die Hörer anrufen.
Heinrich Walcher ist ja Steinzeit.
Heinrich Walcher ist Steinzeit und das haben wir zuerst einmal vergessen bei den ganz frühen, wie ich gesagt habe, wie Danzer Cornelius aufgetaucht sind und so. Ja, der Walcher gehört auch zu den allerersten und der Gummizwerg ist auch irgendwie im Kopf. Ja. Das ist Gummi, Gummi, Zwerg und der Berg, ja.
Auf einem Gummi, Gummiberg sitzt der Gummizwerg. Da ist der Gummi, Gummibrot und wird drauf Gummi tot. Auf einem Gummi, Gummiberg sitzt der Gummizwerg. Da ist der Gummi, Gummibrot und wird drauf Gummi tot.
Eine der ersten waren, von denen man leider Gottes immer viel zu selten spricht, das war ein Turning Point.
Ja, Alex Rehag. Ein Bemühter, ein Engagierter, ein Tausendsasser.
Richtig. Alex und sein legendärer Spiegelanzug. Der hat einen Anzug.
Ich kenne die Geschichte, das war aber irgendwie vor meiner Zeit und ich glaube, da ist auch im Fernsehen auftreten. Der Anzug hat irgendwie was 20 oder 30 Kilo gehabt, hat irgendwas in die Richtung. Ja.
Ist irre schwer. Lauter kleine Spiegel fürs Fernsehen natürlich eine Katastrophe, weil die Scheinwerfer, die da drauf waren. Ja. Warum für mich Alex Rehag und Turning Point persönlich so wichtig ist, das war nämlich in einer Jukebox drinnen, dass der Easy Song, der im Prater gestanden ist, in einer Spielhalle. Und ich habe das immer gehört. Ja. Und ich habe nicht gewusst, dass das Österreicher sind.
Ja, und das ist, ich weiß nicht, warum das so, das ist irgendwie untergegangen. Das war eigentlich eine der erfolgreichsten der meistverkauften heimischen Produktionen aller Zeiten. Ja, die waren damals...
I hear the children singing a song of La La La.
Ja, 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 ja. Oder Song of La La La.
Ja, ja.
Sing a song of La La La, let the time just
immer sehr bemüht und medial sehr rührig waren Waterloo und Robinson.
Das waren einer der ersten, die ich als junger Ö3-Reporter kennengelernt habe, bei einem Interview 1976, Präsentation ihrer Single zum Song Contest. Das war damals im Hilton, da hat es irgendwie eine Dachterrasse umgeben und so ist das präsentiert worden. Ja.
Meine kleine Welt, gell?
Das ist nur eine kleine Welt, ja. Ja.
Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in
ab und zu treffe ich in Waterloo jetzt wieder, weil er auch ins Burgenland gezogen ist, wie ich. Er lebt jetzt in Mörbisch. Ja. Und
ein ganz ein wichtiger Spieler im Austropop, der ja eigentlich auch nicht typischer Austropoper bezeichnet werden kann, ja, war der Falco. Wobei ich immer sage, die Österreicher jagen den Erfolg, ja, mit Mozartkugeln. Und der ist ja das Paradebeispiel dafür.
Nein, warum soll ich nicht Austropop sagen? Es gibt einen Britpop, der ist hoch angesehen. Es sind auch verschiedene Genres und eigentlich drin.
Ja, okay, ist er ist Österreicher. Und als solches sind wir sehr froh, dass es ihn gegeben hat und er die Musik dieses Landes so weit hinausgetragen hat. Aber er war ja ganz ein spezieller Mensch. Er war ja auch ein Lyriker vor dem Herrn.
Ja, mit Falke habe ich tatsächlich auch gut, ja, einige Nächte verbracht, in Lokalen. Er war privat wirklich der Hölzl-Hansi und dann war die Kamera in der Nähe, das ist gegangen in Zehntelsekunden, die Verwandlung vom Hansi Hölzl in Falco. Und er war natürlich auch oft zu Gast in den großen Szenen. Und ich weiß noch, einmal war ich in Graz zu Gast auch und dann sind wir aber getrennte Wege gegangen, haben uns aber zufällig so um 2:30 Uhr oder 3 Uhr früh vor dem Schlossberg-Hotel, in Helmut Marko, sein Hotel, wo wir alle gewohnt haben, getroffen. Okay, wir hatten beide noch ein bisschen Durst. Die Bar, der Rollladen war herunten. Der ist irgendwie aufgegangen, der Rollladen. Na gut, haben wir uns noch was eingeschenkt dort. Ich habe es auch schön brav aufgeschrieben, dass der nächsten Tag der Barkeeper in der Früh weiß. Dann habe ich irgendwann war genug. Dann sage ich irgendwie, Alter, gehen wir aufs Zimmer. Nicht? Nein, 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 nein. Die Bar war auch der Frühstücksraum. Hat sich dort im echten oder falschen Perser eingerollt und hat in der Bar und Frühstücksraum gebüselt. Was war dann in der Früh? Sind die Frühstücksgäste über den Falke drüber gestiegen, um an ihre Frühstückstische zu kommen. Da habe ich in München den Traumschiffball moderiert im Deutschen Theater. Und da haben wir, okay, in München, da waren wir, weiß nicht, wir haben 2, 3 fertig. Da haben wir gesagt, okay, einen machen wir auch noch. Oder allein war ich dann. Jetzt habe ich auch noch einen Durst und gehen wir noch wohin. Und da hat es gegeben, dann war das berühmte Disco P1, glaube ich, heißt es. Oder heißt immer noch. Okay, Taxi dorthin. Da war ich schon ziemlich am Ende. Ich glaube, teilweise war schon das Putzlicht eingeschaltet. Und an der Bar sehe ich noch 2. Na, wer ist es? Der Falco sitzt dort mit Johnny Walker. Dann waren wir zu dritt. Ich auch noch.
Da schließt sich ja auch der Kreis, weil der Wolfgang hat ja auch 2 Alben gemacht. Ambrus singt Moser. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm in dem Zusammenhang zu arbeiten und ihm die Pressetexte dazu zu schreiben. Das war eine Idee von Christian. Und aber sein Schlüsselsatz war, es geht in den meisten Lieder eh immer nur ums Saufen. Ja. Und das stimmt auch, wenn du dir diese alten Moser-Titel anhörst, ja. Ja, ob ich mit meinem Dackel von Grinzingheim wer wackel.
Schau dir das gesamte Wiener Lied an, ja. Ja, das ist durchtränkt mit Alkohol.
Ja. Einer, der in Österreich eine neue Facette eingebracht hat, damals war der Osman Gurti, der ja quasi gemeinsam mit dem Günter Brödel bekannte R&B-Titel auf vor allem amerikanischer Provenienz mit österreichischen Texten versehen hat. Und zwar in einer Konsequenz, die auch musikalisch hervorragend war. Kannst du dich erinnern, wie du dieses Phänomen, weil am Anfang war es ja ein Phänomen, Osman, das erste Mal mitgekriegt hast?
Ja, weil es ja so langsam aufgebaut worden ist. Wer ist das? Wer steckt da wirklich dahinter? Natürlich haben sie ein bisschen früher gewusst, weil der Günter Brödel auch mitgearbeitet hat und auch bei Ö3 war.
Der Brödel war bei der Musikbox. Da hast du, mit denen hattest du nie zu tun, oder?
Nein, nie. Aber der Günther war auch dann bei uns und hat mit mir dann auch ein paar Mal gemeinsam ein Drehbuch für die großen 10 geschrieben. Also er hat auch da mitgearbeitet.
Ich hör die Klopfen. Die klopfen, weil es hat keinen Sinn.
Es hat auch die Zeit gegeben, was ich jetzt auch noch erzählen, mit den Sportlern. Ich war damals sogar in Sport am Montag zu Gast über das Phänomen, dass plötzlich in den Top 3 und sogar an der Spitze zwei Sportler sind, nämlich der Orsolic und der Johann K. Also, was ja die Musiker damals ein bisschen gestört hat. Weil sie gesagt, wie geht das? Das ist eigentlich ein Witz. Ich kann nicht so schnell umsatteln und jetzt in den Boxbetrieb oder den Fußballbetrieb einsteigen. Und die zwei kommen her, haben nicht viel Ahnung von Musik.
Wobei der Orsolic ja damals aufgrund seines Schicksals ja in die Sendung gekommen. Da gab es ja das legendäre Fernsehporträt, ne? Über ihn, wo er, ja, über sein Schicksal, dem ist ja richtig schlecht gegangen damals.
Das, ne? Hat damals der Charlie Griechbaum gesehen, ja, und richtig. Hat ihm dann diese Nummer geschrieben.
Mein Botschafts Leben.
Hat sie geheißen, genau, mein das Botschafts Leben. Und der Orsolic war dann natürlich auch zu Gast in den großen 10. Und er ist ja wirklich ein Bärli, ein ganz, ganz Lieber. Natürlich, er hat damals auch noch, wie wir waren, gesoffen, noch wie ein Loch. Und es ist ja dann leider schief gegangen. Er hat dann wenigstens ein bisschen Geld verdient, weil er auch durch Diskothekenauftritte und durchs Land getingelt ist. Aber die Leute haben ihn immer versucht, ein bisschen zu ruhen und haben immer ein bisschen provoziert, bis er dann doch irgendwann einmal die Hand ausgekommen ist und ihm irgendwo ein Murz drum Watschen gegeben hat. Und trotz seines damaligen Alkoholismus und allem, er hat noch solche Pranken gehabt und er hat noch eine gewisse Urkraft gehabt. Und aber mit dem war es dann leider auch aus durch das Diskothekentingeln.
Wir haben jetzt das Jahr 2020. Österreicher sind mittlerweile in den Charts so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Ja. Mir fällt da jetzt gerade einmal Wander ein, spontan. Buch, wir können auch über Seiler und Speer reden. Seiler und Speer,
ja, wunderbar. Es geht weiter.
Wenn du dir das jetzt so anschaust, hast du das Gefühl, dass sich da Dinge zum Teil in einer neuen Art wiederholen oder ist das was komplett Neues?
Na, indem sie neu sind, sind sie auch neu, und diese Bands sind auch welche, die auch ich immer noch in meinen Sendungen spiele. Für mich ist es Austropop, weil es ganz einfach heimische Produktionen sind.
Ja, aber auch, weil der Dialekt da wieder eine Rolle spielt.
Ach, ja. Natürlich ist es eine Zeit gegeben in den 90ern, wo man eben heimische Produktionen schwer erkannt hat, weil sie eben Englisch gesungen waren und das nicht einmal schlecht Englisch gesungen waren, im Gegensatz zu den 70er Jahren, wo Österreicher, die es in der englischen Sprache versucht haben, man vielleicht doch auch als relativ unbedarfter ausgekehrt hat. Naja.
Aber ist sicher, also dieser Bezug zur eigenen Sprache, vor allem zum eigenen Zungenschlag, zum österreichischen Idiom, das hat sich meines Erachtens insofern erholt, weil man draufgekommen ist, dass das eigene Biotop ja doch eigentlich unter Umständen wesentlich mehr wert ist, ja, also auch von der Erkennung und von der Gefühlslage, als wie sich quasi im internationalen Teich versucht zu bewegen. Zumindest kommt man das so vor, dass also gerade der Österreicher und vielleicht auch der Ostösterreicher, der hat so ein großes Buckle-Blues in sich. Ja, also sowohl von der Sprachmelodie als auch vielleicht, dass das der Donaustrom ist, der da mitschwingt. Ein Norbert Schneider zum Beispiel ist unglaublich, sowohl das Gitarre spielt als die Art und Weise, wie er singt und wie die Texte sind. Ich glaube schon, dass uns das deutlich unterscheidet von dem klassischen deutschsprachigen Liedermacher.
Natürlich, weil es auch Nachfolger sind oder Anklänge an das berühmte Wiener Lied. Und ich glaube, es gibt ja auf der ganzen Welt nur eine Stadt, nach der eine Musikrichtung benannt ist. Das ist Wien. Es gibt kein Londoner Lied, kein Pariser Lied, kein Römer Lied, kein Stockholmer Lied. Es gibt nur ein Wiener Lied.
Ich danke dir recht herzlich.
Gern.
Schön, dass du da warst. Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal im Havelka warst?
Hat nicht wehgetan. Das habe ich mir auch gedacht, wie ich hergekommen bin. Man hat sicher noch rauchen dürfen.
Ja, das ist ja schön. Aber dass du gesagt hast, das hat nicht wehgetan, adelt mich auch ein bisschen.
Es riecht, ja. Es riecht immer noch ein bisschen nach dem alten Kaffeehaus.
Entschuldigung, ja. Das gehört auch so.
Traum auf Dauer. Hat mich sehr gefreut, dich nach so vielen Jahren wieder getroffen zu haben. Vielleicht klopft es ja das nächste Mal.
Passt.
Und dann hätte ich dich gerne im Overall
hier sitzen. Das ist nett, ich sage immer, schau, erinnern ist keine Schande.
Im Gegenteil.
Und das ist immer ganz nett. Ich werde immer ein bisschen so Sehnsüchte gestillt dabei. Ne? So, ja, Thomas, gell?
Ja, aber das darf doch auch. Ich finde auch, das darf doch und das soll auch so sein. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die uns ja mitprägen in einer gewissen Art und Weise. Danke, Udo. Alles Gute.
Danke, gerne ebenfalls.
Gesund bleiben.
Ja, ja.
Und okay.
Keep on rocking. Ja. Ja.
Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man nennt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.